Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Le visage de l'Europe.
Chipurile Europei.
Europäische Ansichte.
Lice Europe.
Lice Europe.
Russerne under krigen, altså i 44, så kom russerne over fjellet her og kom ned i bygda.
Im Krieg 1944, da kamen die Russen ja dort drüben über den Berg und haben die Gegend hier von den Deutschen befreit. Und meine Eltern haben erzählt, dass die sich immer ordentlich aufgeführt haben und dann wieder gegangen sind. Hier hat darum niemand etwas gegen die Russen. Und das regt mich auf, wenn unten in Oslo die Politiker Dinge aufbauschen und unnötige Konflikte mit Russland heraufbeschwören.
Nu setter de ned i Oslo der og hauser opp og lager til unødvendig konflikt.
Etter Russlands anneksjon av Krim.
Nach der Annexion der Krim durch Russland ging die Zahl der Grenzüberquerungen in Kirkenes deutlich runter. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wurde aus der Annäherung zwischen Norwegen und Russland ein abgekühltes Verhältnis. Man darf nicht vergessen, dass sich auch Norwegen den Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat.
Norwegen und Russland. Zwei Länder mit einer langen Geschichte und einer nicht immer einfachen Gegenwart. Gut beobachten lässt sich das an der gemeinsamen Grenze. Die ist nur etwa 200 Kilometer lang und liegt im äußersten Norden Europas, noch über dem Polarkreis. Nach dem Ende des Kalten Krieges hatten Russland und Norwegen in der Region viel vor. Die Zusammenarbeit sollte besser werden, mehr Kooperation, weniger Konfrontation stand auf der Tagesordnung. Aber das ist vorbei. Im Grenzgebiet rüsten Russland und das NATO-Land Norwegen auf. Es kommt immer wieder zu militärischen Provokationen und über Visumfreiheit wird schon lange nicht mehr geredet. Zwischen beiden Staaten ist das Misstrauen zurückgekehrt. Die Beziehungen sind nicht besonders gut. Norwegen und Russland. Tauwetter an der kalten Küste. Eine Spurensuche rund um den Grenzort Kirkenes. Gesicht Europas mit Reportagen von Gunnar Köhne.
In Kirkenes kennen alle Frodeberg. Der ältere Herr mit dem grauen Bürstenschnitt wird an der Rezeption des Hotels Scandic mit Vornamen begrüßt. Es folgt ein wenig Smalltalk über die schlechte Tourismussaison. Dann zieht sich Berg in eine Sitzecke des Hotelfoyers zurück. Misstrauisch und mit müden Augen mustert er sein Gegenüber. Er weiß, was viele im In- und Ausland über ihn denken.
Selv om jeg vet at her hjemme i Kirkenes så har det vært noen kritiske røster som har kritisert hva jeg har gjort.
Auch hier in Kirkenes gab es kritische Stimmen, die verurteilten, was ich getan habe. Sie nennen mich naiv und dumm und dass ich ja hätte Nein sagen können. Naiv? Nun, damit kann ich leben. Aber Nein sagen? Das wollte ich ja 2017. Ich wollte beim Nachrichtendienst nicht länger mitmachen. Daraufhin wurde ich einem riesigen Druck ausgesetzt. Die haben mein Nein nicht akzeptiert.
Frodeberg ist pensionierter Grenzkommissar, 65 Jahre alt. Sein ganzes Berufsleben hat er an der norwegisch-russischen Grenze Dienst getan. Danach wird er vom norwegischen Geheimdienst Etterretningstjeneste angeworben. Im Dezember 2017 fährt er in dessen Auftrag zum wiederholten Mal als Kurier nach Moskau. In seiner Tasche befindet sich ein Umschlag mit 3.000 Euro, die er einem Kontaktmann übergeben soll.
Unterwegs begann ich misstrauisch zu werden. Und ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, dass der russische Inlandsgeheimdienst FSB mich beschattet. Genauso wie man es im umgekehrten Fall in Norwegen gemacht hätte. Darum war ich auf meinen beiden letzten Moskau-Reisen sehr nervös.
Im Mars 2017 und speziell für die letzte Tour.
Im Dezember 2017 wird Berg in Moskau festgenommen und der Spionage bezichtigt. Mit dem Geld sollten laut Anklage Informationen über den Bau neuer Atom-U-Boote für die russische Nordflotte bezahlt werden. Der norwegische Geheimdienst wird zu Hause zum Gespött. Sehr wahrscheinlich ist er dem FSB in die Falle gelaufen. Das wird Frode Berg in den ersten Vernehmungen klar.
Nach meiner Festnahme zeigten sie mir die Bilder und Namen derjenigen, die hier in Kirkenes für unseren Nachrichtendienst arbeiten. Sie wussten also, wer meine Betreuer waren. Wir hatten die ganze Aktion von Anfang an unter ihrer Kontrolle. Ich habe mit FSB-Grenzoffizieren 26 Jahre lang zu tun gehabt. Ich weiß, wann sie lügen. Und das tun sie oft. Aber sie können auch aufrichtig sein. Und das waren die beiden Offiziere von der Antispionageabteilung, die mich verhörten.
Berg wird im April 2019 zu 14 Jahren Lagerhaft verurteilt. Aber er wird nicht verlegt. Er bleibt im Moskauer Untersuchungsgefängnis Lefortovo in seiner Zelle, die er sich mit einem Totschläger teilen muss. Im Hintergrund laufen längst Verhandlungen zwischen beiden Regierungen über eine Lösung des Falls. Berg erfährt das von seinem Anwalt. Da Norwegen keinen russischen Spion zum Austausch anzubieten hat, wird Berg im November 2019 nach seiner Begnadigung durch Präsident Putin gegen einen in Litauen einsitzenden Topspion der Russen ausgetauscht. Die Regierung in Oslo zahlt Frode Berg nach seiner Rückkehr eine Entschädigung von umgerechnet 400.000 Euro. Ansonsten hüllt sie sich zu dem Fall bis heute in Schweigen. Berg sieht sich als Opfer des Geheimdienstes, auch wenn er nicht sagen will, wie es zu der Zusammenarbeit kam.
Nachts schlafe ich gut. Das Einzige, an das ich immer wieder denken muss, das ist nicht der Gefängnisaufenthalt, sondern das sind diejenigen im Nachrichtendienst, die mich in eine Lage gebracht haben, die ich nie gewollt habe. Ich habe mit Rachegedanken und Wut zu kämpfen.
Frode Berg nimmt mich dorthin mit, wo er als königlich norwegischer Beamter 26 Jahre treu gedient hat. Und wo er seine ersten Begegnungen mit Russen hatte. Nach 20 Minuten Fahrt erreichen wir den ehemaligen Grenzübergang Elbenes. Er geht auf das geschlossene Grenztor zu. Dahinter, auf russischer Seite, führt ein überwucherter Betonplattenweg ins Nirgendwo. Der Übergang Elbenes ist schon seit Jahrzehnten dicht. Seitdem gibt es hier oben nur noch einen Hauptübergang zwischen Russland und Norwegen. Aber an die Geschichten von früher erinnert sich Berg noch.
Alle 3-4 Jahre hatten wir hier einen Vorfall an der Grenze. Meistens waren es Touristen, die sich unbeobachtet fühlten und dann bis zum russischen Grenzpfahl vorliefen, um ein Foto zu schießen. Das ist schon eine Grenzverletzung. Ernsthafter waren die wenigen Fälle illegalen Grenzübertritts von der anderen Seite. Dort vorne im Fluss fanden wir einmal die Leiche eines Marokkaners, der versucht hatte, mit Hilfe eines Autoreifens auf die norwegische Seite zu schwimmen.
Im Tal staut sich der Pasvikfluss vor einem russischen Wasserkraftwerk, erbaut von Norwegern in Zeiten der Entspannung. Der Fall Frode Berg, der größte norwegische Geheimdienstskandal seit dem Zweiten Weltkrieg, liegt nun als dunkler Schatten auf dem Verhältnis zwischen Norwegen und Russland. Berg presst kurz seine schmalen Lippen aufeinander. Er habe sich immer für eine möglichst durchlässige Grenze zum russischen Nachbarn eingesetzt. Aber vielleicht sollte man nach dem, was zwischen beiden Ländern vorgefallen ist, zukünftig einfach vorsichtiger sein.
Nach 1990 gab es eine Entspannung. Es wurde einfacher, die Grenze zu überqueren. Aber noch durchlässiger wird diese Grenze sicher nicht werden. Und das sollte sie auch nicht. Denn das hier ist nun mal eine Schengen-Außengrenze. Und nicht zuletzt unsere NATO-Grenze zu Russland.
Ja. Hier ist das Ende Norwegens. Die unbefestigte Straße endet an einem Parkplatz, davor eine verrammelte Hütte, die wohl einmal ein Kiosk war, und völlig unerwartet ein makelloser Sandstrand. Die eiskalte Barentssee, die sanft ans Ufer schlägt, könnte die Ostsee sein. Die schönste Aussicht haben hier die Soldaten auf den zwei Wachtürmen zu beiden Seiten der Mündung des Grenzflusses Jakobselva. Beide, der russische und der norwegische, haben die Ausmaße mittlerer Fernsehtürme. Grenze Jakobselv heißt der Ort, eine verstreute Siedlung gut 60 Kilometer nordöstlich von Kirkenes. Auf einer Anhöhe steht die König-Oskar-Kapelle, ein Kirchlein aus Bruchstein. Unterhalb befindet sich ein kleiner Friedhof mit 2 Dutzend windschiefen Grabsteinen, darunter auch russische Namen und orthodoxe Kreuze. Sie gehören Flüchtlingen, Arbeitsmigranten, Ehepartnern. Nach der Grenzziehung zwischen Norwegen und Russland in der Flussmitte, 1826 war das, ist es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen norwegischen und russischen Fischern gekommen, steht auf einer Tafel am Straßenrand zu lesen. Der Amtmann der Provinz Finnmark habe daraufhin in Oslo um ein Kanonenboot nachgesucht. Ein Marineoffizier schlug vor, lieber eine Kirche als kulturellen Grenzschutz zu errichten. Spuren der langen, nicht immer einfachen Geschichte zwischen Russland und Norwegen. Sissel Ackermann und ihr Mann Jan laden zum Kaffee auf ihre Holzterrasse. Das pensionierte Lehrerehepaar verbringt die Sommermonate in seinem cremefarbenen Holzhaus am Grenzfluss. Sissel Ackermann kommt von hier. Aber wie die meisten hat auch die sportliche Mitsechzigerin Grenze Jakobselv nach ihrer Jugend verlassen und ist weiter südwärts gezogen. Mit den russischen Nachbarn habe das aber nichts zu tun gehabt. Nie hätten sie sich hier bedroht gefühlt. Höchstens 100 Menschen hätten während ihrer Kindheit hier gelebt, erzählt sie. Erst in den 1960er Jahren bekam der Ort eine feste Straße. Ihr Vater war Landwirt. An Probleme mit der russischen Seite kann sie sich nicht erinnern.
Russerne unter Kriegen, also in 1944, so kommen Russerne.
Im Krieg 1944, da kamen die Russen ja dort drüben über den Berg und haben die Gegend hier von den Deutschen befreit. Und meine Eltern haben erzählt, dass die sich immer ordentlich aufgeführt haben und dann wieder gegangen sind. Hier hat darum niemand etwas gegen die Russen. Und das regt mich auf, wenn unten in Oslo die Politiker Dinge aufbauschen und unnötige Konflikte mit Russland heraufbeschwören.
Nu sätter jag ner i Oslo där och husar upp och lagar till unödvändig konflikt.
Zwei olivgrüne Quads brettern vorbei, 4-rädrige Geländemotorräder der norwegischen Grenztruppen. Es habe früher mal eine russische Familie im Ort gelebt, erinnert sich Ackermann. Hin und wieder habe man auch verirrtes Vieh oder Schafe zurück nach Russland treiben müssen. Ansonsten aber habe sie kaum Russen zu Gesicht bekommen. Sie bedauert das, sie würde die Nachbarn gerne besser kennen. Dann erzählt sie von einer Begegnung vor 25 Jahren, als sie einmal mit ihrem Vater zum Angeln am Grenzfluss war.
Und so war es, dass es auf der anderen Seite war, es waren Russen, 2-3 Soldaten.
Wir bemerkten plötzlich auf der anderen Uferseite 2 russische Soldaten, die auf einem schmalen Pfad patrouillierten. Wir sahen uns an und ich habe wohl auch schüchtern gewunken, denn es ist ja eigentlich nicht erlaubt, direkten Kontakt aufzunehmen. Auf einmal begann mein Vater, die Internationale zu pfeifen. Und plötzlich setzten die beiden Russen mit ein. Und so ging es eine Weile hin und her. Eine Seite pfiff eine Melodiezeile und die andere machte mit der nächsten weiter. Am Ende mussten wir alle zusammen kichern.
Das war sehr speziell. So flirt wir litt, und so hört wir die flirt litt.
Heute ist auf der anderen Seite des Flusses niemand zu sehen. Nur hier und da ein Grenzpfahl in der ansonsten unberührten Natur. Doch die Ruhe täuscht. Die 200-Kilometer-Grenze sind von beiden Seiten längst mit einer für die meisten unsichtbaren elektronischen Überwachung aufgerüstet worden. Einen Kilometer weiter südlich vom Ferienhaus des Lehrerehepaars steht ein Unterstand aus Holz am Straßenrand. Er sieht auf den ersten Blick aus wie eine Bushaltestelle. Davor brennt ein kleines Lagerfeuer, vor dem zwei rotwangige norwegische Rekruten sitzen und freundlich winken. Sie stammen aus Südnorwegen, sind gerade einmal 19 Jahre alt und leisten hier oben ihren 12-monatigen Wehrdienst ab. Ihre Sturmgewehre stehen in der Ecke, ihre Handys griffbereit in den Brusttaschen ihrer Uniformen und vor sich ein Proviantrucksack, aus dem eine Packung Fischbuletten herausschaut. Und was machen sie hier an der Straße?
Wir halten hier bloß die Stellung.
Über Vorkommnisse entlang der Grenze dürfen wir nicht reden. Mit Soldaten der anderen Seite haben wir keinen Kontakt. Das ist uns untersagt. Und in der Freizeit? Da gibt es hier nicht viel zu tun. Entweder sind wir draußen oder wir versuchen in der kurzen Zeit etwas für unsere militärische Ausbildung zu tun.
Die beiden Rekruten widmen sich ihren Handys. Gegenüber ihrem Posten warnt eine Tafel davor, den seichten Fluss zu überqueren. Achtung, Staatsgrenze. Kamera überwacht.
Früher war der Alltag im Norden Norwegens einfach und entbehrungsreich. Der Fischfang und die Viehhaltung warfen oft nur wenig Geld ab. Die raue Natur hat das Leben nicht leichter gemacht. Davon erzählt der norwegische Schriftsteller Roy Jacobsen in seinem Roman »Die Unsichtbaren«. Der spielt während des Zweiten Weltkrieges und danach auf Barøy, einer fiktiven Schäreninsel in Nordnorwegen.
Vom Himmel aus gleicht Barøy einer Fußspur im Meer, mit einigen verkrüppelten Zehen im Westen. Nur hat noch niemand Barøy vom Himmel aus gesehen, abgesehen von den Bombenfliegern, die nicht wussten, was sie sahen, und dem Herrgott, der offenbar mit diesem, dem Meer aufgedrückten Stempel, keine weitere Absicht verbunden hat. Jetzt fällt der Schnee schwer über die Insel und macht sie weiß und rund. Das hält einen Tag vor. Dann werden die Menschen anfangen, kreuz und quer durch das Weiße ein schwarzes Gitter zu zeichnen. Der breiteste Strich wird die beiden Wohnhäuser verbinden. Das alte, heruntergekommene auf dem höchsten Punkt der Insel, das von einer Handvoll Bäumen gesäumt ist, und das neue in Kavika, das stattlich und prunkvoll aussieht und im Sommer einer gestrandeten Arche ähnelt. Danach werden die Pfade zwischen Wohnhaus und Stall und Anlegestegen und Bootshäusern und Torfhütten und Heuschobern und Verteuungen hervortreten. Zwischen Arbeitsplätzen und Vorratskammern der Menschen auf der Insel. Pfade, die in ein Wirrwarr aus lockeren und ziellosen Kringeln eingewickelt werden. In die Spuren von Kinderspiel und Vergänglichkeit. In diesem ersten Friedensjahr gibt es viele Kinder auf der Insel. Niemals waren es mehr.
Im 17. Jahrhundert war die Provinz Finnmark ein Verbannungsort. Ein Besuch der Innenstadt von Kirkenes an einem Samstagvormittag genügt, um sich vorzustellen, warum es bis heute Norweger gibt, die eine Versetzung in den äußersten Norden, in die Finnmark, als Strafe empfänden, obgleich satte Gehaltszuschläge winken. Auf dem verwaisten zentralen Platz stehen oder liegen Bodenschachfiguren herum. Der Ort ist eingefasst von Fretex, dem Kleiderspendenhandel der norwegischen Heilsarmee, einem fensterlosen Supermarkt, dem Hotel Scandic in Betonplattenbauweise und der Stadtbücherei. Menschen sieht man nur aus dem Supermarkt ab und zu kommen. Meistens steigen sie gleich in ein Auto und fahren fast fluchtartig davon. In der ebenfalls menschenleeren Fußgängerzone ist eine rechteckige Fläche mit roten Schutzmatten ausgelegt. Darauf steht ein Klettergerüst und eine Rutsche. Und dann noch etwas, was aussieht wie ein Klettergerüst in Form einer Krake oder Monsterameise. Tatsächlich aber handelt es sich um ein Denkmal. Ein Denkmal für die Königskrabbe. Das Metallungetüm ist die Erklärung dafür, warum es sich dennoch für manche lohnen kann, hierher in den abgelegenen Norden zu ziehen. Für Dirk Heidschwager hat es sich gelohnt. Vor 12 Jahren verließ er die französische Fremdenlegion und kam auf der Suche nach neuen Abenteuern nach Hirkenes. Seitdem zeigt der gebürtige Braunschweiger Touristen die Attraktionen dieses Küstenabschnitts an der russischen Grenze. Eines seiner Angebote heißt Krabbensafari. An diesem Morgen nehmen ein italienisches Ehepaar und ein Südnorweger auf Heidschwages 300 PS Schnellboot Platz. Die Touristen sind in wasserdichte Overalls gesteckt. Der Deutsche trägt Gummistiefel und einen Schlapphut, an dem neben anderen Ansteckern ein Sowjetstern prangt. Sein Boot scheint über die dunkelblaue Oberfläche des Fjordes vor Hirkenes förmlich zu fliegen, vorbei an grün gesprenkelten Felshängen und deutschen Stellungen aus dem Zweiten Weltkrieg, die, wie es scheint, für die Ewigkeit ins Gestein gefräst worden sind. In der Mitte des Fjords steuert Heidschwager eine weiße Boje an und beginnt, das damit verbundene Tau über eine Winde an Bord zu ziehen. Er deutet auf eine Straßenbrücke kurz vor der Flussmündung in den Fjord.
When you see on the mountain behind the bridge, a little bit to the left, there's some stacks they're looking up.
Sehen Sie die Pfähle auf der anderen Seite der Brücke? Das ist schon Russland. Wir können uns dem Ufer nicht weiter nähern, denn dann bräuchten wir eine Landesflagge am Heck und einen Pass in der Tasche. Beide Seiten kontrollieren diese Zone gut und sie wären nicht so begeistert, wenn wir mit Ausländern einen Grenzkonflikt provozieren würden.
Schließlich taucht aus der Tiefe des Meeres auf, wofür die Teilnehmer umgerechnet 150 Euro bezahlt haben. Eine Reuse voller Königskrabben. Panisch schnappen die hellbraunen Schalentiere mit ihren Zangen ins Leere, als sie vom deutschen Kapitän mit zufriedenem Lächeln an Bord gehievt werden. Die Krabben können eine Beinspannweite von gut 1,5 Metern erreichen und werden mehrere Kilo schwer. Sie sind eine Delikatesse weltweit und ein Riesengeschäft für Nordnorwegen. Mehr als 2000 Tonnen Königskrabben werden von hier jedes Jahr in alle Welt exportiert. Heidschwager zeigt aufs Wasser.
Wenn Sie hier ins Wasser springen, könnten Sie von den Krabben aufgefressen werden. Im Ernst, hier wimmelt es vor Krabben. Fangen dürfen wir aber nur die großen. 15 cm Durchschnitt muss Ihr Rumpf haben.
Für diesen Beitrag ihres russischen Nachbarn sind die Norweger bis heute dankbar. Sowjetische Forscher hatten die Exoten in den 1950er Jahren testweise in ihrem Teil der Barentssee, die an Nordnorwegen grenzt, ausgesetzt. Die sowjetische Führung suchte nach Auswegen aus den Versorgungsmängeln im Land. Wie sich herausstellte, sind die Königskrabben aber nicht bloß fleischreich, sondern vermehren sich auch rasant. Für das strukturschwache Nordnorwegen wurde das Geschenk der Sowjets zu einer Goldgrube. Etwa im meerumschlungenen Fischerort Bygdøynes, 80 Kilometer von Kirkenes entfernt. Vor 30 Jahren hatten die Einwohner ihr Dorf noch per Zeitungsanzeige zum Verkauf angeboten. Wer will uns haben, fragten sie. Es gab damals keine Arbeit, die Jungen waren längst weggezogen. Heute präsentiert sich das Dorf herausgeputzt. In manchen der bunten Holzhäuschen befinden sich kleine Pensionen und es gibt sogar ein Bistro. Auf der Speisekarte ganz oben Königskrabbensalat mit Mangosalsa für umgerechnet 13 Euro. Und als Hauptspeise der große Krabbenteller für 60 Euro. Am Hafen von Bygdøynes. Fischer Leif Ingele kehrt mit seinem Kutter vom Krabbenfang zurück. Die Tiere musste er allerdings in Käfigen am Meeresgrund zurücklassen, weil die örtliche Krabbenfabrik erst in der nächsten Woche wieder Fang annimmt. Es herrsche mal wieder Überangebot, brummt Ingele und saugt an der selbstgedrehten, die in seinem Mundwinkel glüht. Der 72-Jährige war einer der Ersten, der die fremden Invasoren aus dem Osten vor 30 Jahren in seinen Fischernetzen vor Bygdøynes entdeckte, also kurz nach der verzweifelten Zeitungsanzeige. Von den Experimenten der Sowjets ahnte Ingele damals nichts. Solche Krabben hatte er noch nie gesehen.
Die ersten Krabben, die wir fingen, waren 10 bis 12 Kilo schwer. Wir waren total überrascht, wirklich. Aber im Rückblick muss man sagen, wären die Krabben nicht aufgetaucht, dann hätten wir heute im Ort keine Fischverarbeitung und wir hätten hier auch keine Fischerboote mehr. Höchstens 2 oder 3. Aber heute sind es 15 bis 16 Boote.
Die ungehemmte Verbreitung der Königskrabbe freut zwar Fischer wie Leif Ingele oder Freizeitjäger wie Dirk Heidschwage. Den Wissenschaftlern vom Meeresforschungsinstitut der Universität Tromsø dagegen bereitet das Sorgen. Seit über 20 Jahren verfolgt der Biologe Jan Sünde, ein drahtiger Mitsechziger, den Weg der Königskrabbe. Und die scheint auf ihrem Siegeszug durch die Meere kaum aufzuhalten zu sein.
Wir haben festgestellt, dass sich die Krabben an Wassertemperaturen von 18 Grad anpassen können. Das heißt, sie könnten theoretisch im Mittelmeer überleben. Dort, wo sich die Krabben ausbreiten, hat das massive Konsequenzen für das übrige Leben auf dem Meeresgrund. Wir haben herausgefunden, dass manche Arten wie Muscheln oder Seesterne dort völlig verschwunden sind.
Muschlinge, Seesterne, Schlangensterne und der andere Arten sind hier fort.
Wir put some sea salt inside for make our own seawater.
Zurück am Fjord von Kirkenes. Hobbyfischer Dirk Heidschwager hat seine Gäste an einer rustikalen Holzhütte abgesetzt. Die abgetrennten Beine der gefangenen Krabben garen schon in einem großen Wassertopf. Die Gäste schälen sich aus ihren Überlebensanzügen. Heidschwager deckt Mayonnaise, Weißbrot und Haushaltsscheren für die Schalenpanzer. Ob Öko-Schädling oder nicht, die Gäste lassen sich das würzige Krabbenfleisch schmecken. Heidschwager zeigt schmunzelnd auf die dampfenden Teller. Weil die Königskrabbe keine natürlichen Feinde hat, dürfen die Norweger kräftig zulangen. Die Fangquoten sind großzügig.
Wir haben das Recht, 10 Krabben gratis zu fangen. Für uns selber, pro Person, pro Nase, pro Jahr. Also eine Krabbe, 900 Kronen, 90 Euro. Blank in die Tasche, mal 10. Dann weißt du, also für 1.000 Euro fischst du erstmal gratis oder isst du erstmal gratis Luxusessen.
Wenn man wissen will, wie es um die russisch-norwegischen Beziehungen steht, muss man in der Grenzstadt Kirkenes an Türen anklopfen, die das Präfix Barents im Namen tragen. Etwa bei der Redaktion des Barents Observer, eine Nachrichtenwebseite, die seit 18 Jahren auf Englisch und Russisch über die Region berichtet.
Hallo.
Hey. Guten Abend.
Willkommen beim unabhängigen russischsprachigen Nachrichtenportal Barents Observer. So begrüßen die beiden Redakteure Atle Stolesen und Thomas Nielsen den Besucher. Gegenüber der stillgelegten Eisenerzgrube von Kirkenes sitzen sie in ihrer spärlich eingerichteten Zwei-Zimmer-Redaktion und rufen die Themenschwerpunkte der vergangenen Wochen auf ihren Bildschirmen auf.
Im Augenblick berichten wir sehr viel über die militärischen Aktivitäten, die auf beiden Seiten stattfinden. Derzeit ist eine Flotte von 6 amerikanischen B-52 Langstreckenbombern zu Besuch in Nordnorwegen. Hier sehen Sie, wie die Flotte von norwegischen Kampfjets begleitet wird. Ein anderes Thema, für das sich unsere Leser immer mehr interessieren, ist der Klimawandel. Der Sommer 2020 war für die Arktis so dramatisch wie noch nie. Noch nie gab es so wenig Eis.
Und noch nie gab es auf der politischen Ebene so wenig Zusammenarbeit. Das war mal besser, erzählt Thomas Nielsen.
Vor 2012 snakket Norge und Russland i lag om å etablere felles.
Vor 2012 war noch die Rede von einer gemeinsamen Wirtschaftszone im Grenzgebiet, von Visum und Zollfreiheit und sogar von einer möglichen gemeinsamen Ausbeutung der Erdölvorkommen in der Barentssee. Neue Straßenverbindungen und Visaerleichterungen für Menschen auf beiden Seiten gab es schon. Aber seit 2012 ging es mit dem Kooperationswillen auf russischer Seite bergab, was mit der russischen Innenpolitik zu tun hat. Sowohl gegenüber nichtstaatlichen Akteuren als auch gegenüber den Medien wurde die Gangart verschärft. Das hatte Auswirkungen auf die Zusammenarbeit. Es gibt heute im nördlichen Teil Russlands so gut wie keine unabhängigen Medien mehr.
Mit Barents Observer wollen die beiden Journalisten in dieses Vakuum vorstoßen. Deswegen publizieren sie auch auf Russisch. Ihre Texte lesen jeden Monat bis zu 400.000 Menschen. Die Arbeit in Russland selbst ist immer schwieriger geworden. Nielsen, der in der Grenzregion aufgewachsen ist, wurde 2017 auf einer seiner Russlandreisen abgeschoben und zur unerwünschten Person erklärt. Auf eine Begründung dafür wartet er bis heute. Zudem wurde die Internetseite des Barents Observer von den russischen Behörden gesperrt, wegen eines Artikels über einen Homosexuellen, vermuten die Gründer. Nielsen weiß aber, dass seine Seite weiterhin gelesen wird, ermöglicht durch technische Tricks. Und er hat für seine Artikel auch immer noch zuverlässige Quellen auf russischer Seite. Vom Barents Observer ist es nur eine Straßenecke weiter zum Barents Sekretariat. Das Großraumbüro mit seinen Glaswänden, Sofas und leger gekleideten Mitarbeitern erinnert an ein junges Start-up-Unternehmen. Tatsächlich aber befindet sich hier seit 1993 die Schaltstelle für gesellschaftliche, grenzüberschreitende Kooperation zwischen Norwegen und Russland. Ein Fußballturnier zwischen zwei Schulen, der Austausch von Volkstanzgruppen, Stipendien für russische Berufsschüler in norwegischen Betrieben. Für solche norwegisch-russischen Verständigungsprojekte kann man im Barents-Sekretariat Unterstützung beantragen. Die Pandemie und die geschlossene Grenze haben viele Projekte gestoppt, erzählt die stellvertretende Leiterin des Sekretariats Marit Jakobsen, als sie sich mit einer Tasse Kaffee in den hellen Besprechungsraum setzt. Wo es gehe, probiere man neue, digitale Formate mit den Russen aus. Jakobsen kennt Russland gut. Die junge Diplomatin hat einige Jahre im norwegischen Konsulat in Murmansk gearbeitet. Nun verwaltet sie einen Jahresetat von 25 Millionen norwegischen Kronen, umgerechnet 2,5 Millionen Euro, die sie von der Regierung in Oslo bekommt.
Das ist ein kleiner Beitrag, wenn man das erreichen will, was wir eine Volk-zu-Volk-Diplomatie nennen. Wir sind hier in Kirkenes, 15 Minuten von der Grenze entfernt. Wir müssen diesen Dialog aufrechterhalten. Die Zusammenarbeit in der Barentssee-Region, die wir organisieren, ist einfach der Versuch, die Brücken der Verständigung aufrechtzuerhalten. Auf diese Arbeit wird man irgendwann aufbauen können, wenn sich die politischen Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder etwas erwärmt haben.
Bis dahin dauert es wohl noch etwas. Zunehmend misstrauisch werde die russische Seite etwa, wenn es um politische Projekte geht, erzählt Marit Jakobsen.
Zum Beispiel das von uns unterstützte und jährlich stattfindende Barents Pride Festival für LGBT-Menschen. Wenn das läuft, kommen auch jedes Jahr ca. 60 russische Aktivisten nach Kirkenes. Dann gibt es die Pride-Parade durch die Stadt, Seminare, Filmvorführungen und vieles mehr. Auf russischer Seite könnte das Festival wohl nicht stattfinden.
Det ville ikke vi vært komfortable med ble avholdt på russisk side.
Jakobsen bringt mich ein Stockwerk höher. Dort befindet sich das Barents Institut. Hier beschäftigt man sich wissenschaftlich mit der Grenzregion. Institutsleiter Bjarge Schwenke forscht seit Jahren über die norwegisch-russische Grenze. Er vergleicht sie mit anderen Grenzen zwischen Russland und einem NATO-Land, etwa im Baltikum. Sein Fazit ist ernüchternd.
Det ingen tvil om at dette en svært, svært hard grense, ikke sant? Den
Das hier ist eine ziemlich strenge Grenze. Sie ist weitgehend geschlossen und auf beiden Seiten militarisiert. Man kann sie nur an einer Stelle überqueren und nur mit einem Visum, das man sich vorab besorgen muss. Jeder Besuch der anderen Seite muss gut geplant sein. Man kann sie nicht rund um die Uhr überqueren. Und wenn man es nicht bis zur Schließung der Grenze am Abend schafft, muss man bis zum nächsten Morgen warten. Es ist eine Schengen-Grenze und eine Grenze zwischen zwei Militärmächten. Und damit ganz sicher eine der strengsten Grenzen in Europa.
Von seinem Fenster aus schaut Schwenke auf einen der städtischen Parkplätze von Kirkenes. Gäbe es nicht die Corona-Pandemie, stünden hier vor allem an den Wochenenden Autos mit russischen Kennzeichen. Der grenzüberschreitende Einkauf, Norweger kaufen Benzin bei den Russen, Russen Lebensmittel bei den Norwegern, sei das Einzige, was gut funktioniere, sagt der Politologe. Aber selbst der Einkaufstourismus bekomme die politische Großwetterlage zu spüren.
Nach der Annexion der Krim durch Russland ging die Zahl der Grenzüberquerungen in Kirkenes deutlich runter. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wurde aus der Annäherung zwischen Norwegen und Russland ein abgekühltes Verhältnis. Man darf nicht vergessen, dass sich auch Norwegen den Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat. Gleichzeitig sind wir hier auch den Krisen und Spannungen in ganz anderen Teilen der Welt ausgesetzt. Was in Syrien oder Libyen passiert, kann für uns in Kirkenes große Konsequenzen haben.
Mitten in Kirkenes, in der Fußgängerzone, stehen zwei mannshohe Grenzpfähle. Ein rot-grüner russischer und ein gelb-schwarzer norwegischer Pfahl. Zwei Nachbildungen, gedacht als Werbung für das, was in dem dahinterliegenden Ladenlokal passiert. Dort befinden sich die Räume des grenzüberschreitenden Kulturbüros Pikene på Brun, benannt nach dem berühmten Gemälde Mädchen auf der Brücke des norwegischen Malers Edvard Munch. Tatsächlich arbeiten in diesem Kollektiv nur junge Frauen. Die Russin Evgenia Bektasova ist eine von ihnen. Sie sitzt in lässiger Pose vor ihrem Laptop und beantwortet E-Mails. Vor 5 Jahren erst kam sie aus der nordrussischen Stadt Archangelsk nach Norwegen, studierte hier, lernte Norwegisch mit Nordakzent und ist nun mit Ende 20 in Kirkenes mit grenzüberschreitenden Kulturprojekten betraut. Pikene richtet jedes Jahr im Februar das Barents-Spektakel aus. Mittlerweile das bedeutendste internationale Kulturfestival im Dreiländereck Norwegen, Russland und Finnland. Bektasova findet, das norwegische Grenzgebiet sei für Russen als Wohnort eine gute Wahl.
Also, at lokalbefolkningen har en sånn litt annen type forståelse for russisk kultur, siden de har Russland som sin nabo.
Die Bevölkerung in dieser Region hat ein gutes Verständnis für die russische Kultur, da sie ja unsere Nachbarn sind. Die wissen mehr über das russische Alltagsleben, über die Sprache und die Mentalität. Und oft ziehen auch gerade diejenigen Norweger hierher, die bereits Russisch können oder ein besonderes Interesse für Russland haben.
Jeder 10. der gut 4000 Einwohner von Kirkenes ist Russe. Sie arbeiten in der örtlichen Werft, in bei russischen Touristen beliebten Geschäften, im russischen Konsulat oder im Kulturbetrieb wie Evgenia Bektasova. Die Ernüchterung vieler Norweger über die bilaterale Zusammenarbeit teilt sie nicht. Der Kulturaustausch in der Grenzregion jedenfalls funktioniere weiterhin gut. Sicher auch, weil er weitgehend von Norwegen bezahlt werde. Auf russischer Seite würden die Aktivitäten zwar nicht gefördert, aber toleriert.
Ich bin keine politische Aktivistin oder Expertin. Aber was zwischen Oslo und Moskau abläuft, muss nicht unbedingt auf Grenzstädte wie Kirkenes abfärben. Weil wir uns schon so lange kennen und vertrauen, kümmern wir uns nicht um das, was in den Hauptstädten passiert. Aber wir sind uns darüber im Klaren, dass jedes unserer Kooperationsprojekte von der anderen Seite mit einem Fingerschnippen wieder gekippt werden kann. Doch bislang haben wir, abgesehen von den Corona-bedingten Ausfällen, alle unsere Projekte durchbekommen. Wir haben zum Beispiel zuletzt 40 Jugendliche aus 10 verschiedenen europäischen Ländern in Murmansk zu einem Workshop zusammengebracht. Und auch russische Künstler konnten bislang immer unseren Einladungen folgen.
Auch Nikolai Chetnyov ist über so einen Austausch vor 13 Jahren das erste Mal nach Kirkenes gekommen und mit seiner Familie geblieben. Heute ist der drahtige Mit-40er einer der Verantwortlichen des freien Theaters Samovar. Er schließt die Theatergarderobe auf, dahinter ein riesiger Fundus an Kostümen, von der Jeansjacke bis zum norwegischen Trachtenkleid. Und auch der Theatersaal hat eine Größe, von der freie Theater in anderen Teilen Europas nur träumen können. 200 Sitzplätze, modernste Bühnentechnik. Chetnyovs schmale Augen schweifen stolz durch den leeren Raum. Das alles, einschließlich des modernen Gebäudes, ist ein Geschenk der Stadt. Das Theater kann alles kostenfrei nutzen. An solche Künstlerunterstützung habe er sich erst einmal gewöhnen müssen.
Man wird selbst nach einiger Zeit bequem und hat Schwierigkeiten, sich selbst zu motivieren. In Russland haben wir Kulturschaffenden jeden Tag Probleme zu lösen und müssen ständig rennen. Dadurch bleibt man aber auch aktiv.
Chetnyov, man erkennt es an seinem aufrechten, federnden Gang, ist eigentlich Tänzer. Wenn er nicht selbst auf der Bühne steht oder inszeniert, koordiniert er die Kontakte nach Russland. Themen zu finden, die beide Seiten angehen, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen, so könne norwegisch-russische Zusammenarbeit auch in schwierigen Zeiten gelingen, meint er.
How to involve also young people who is the
Wir wollen in einem unserer nächsten Projekte besonders junge Schauspieler und Künstler in Russlands Nordprovinzen einbinden. Das kann eine Maßnahme gegen die Abwanderung junger Leute in die großen Metropolen sein. Und auch wenn hier mehr Wohlstand herrscht, mit Abwanderung hat auch der Norden Norwegens zu kämpfen.
Wäre nicht Corona dazwischen gekommen, hätte das Samovar-Theater in diesem Jahr Gastauftritte in Moskau und St. Petersburg gehabt. Mit einem selbst inszenierten Stück über einen Norweger, der gegen die deutschen Besatzer kämpft, später in der Sowjetunion der Spionage verdächtigt und in den Gulag geschickt wird.
Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen sind auch Thema im Roman von Roy Jacobsen. Er erzählt darin die Geschichte eines russischen Zwangsarbeiters, der kurz vor dem Ende der deutschen Besetzung auf die Insel Barøy gespült wird. Zwischen dem jungen Alexander und dem Inselmädchen Ingrid entspinnt sich eine tragische russisch-norwegische Liebesgeschichte. Im ersten Friedensjahr 1946 reist Ingrid mit ihrer kleinen Tochter den Spuren Alexanders hinterher. Ist der Vater ihres Kindes noch am Leben? Vielleicht sogar noch in Norwegen? Oder hat er es wieder nach Hause geschafft, in die Sowjetunion? Misstrauen schlägt ihr auf ihrem Weg entgegen, denn auch ihre norwegischen Landsleute wollen den Krieg schnell vergessen.
Durch das Rauschen des Bachs hörte sie einen Raubvogel. Ein Mutterschaf und zwei Lämmer kamen zum Ufer hinunter. Hinter ihnen noch zwei Schafe, keines von ihnen mit einer Glocke. Ingrid sah sie grasen und langsam einen Pfad entlang trotten, den sie selbst ausgetreten haben mussten. Da stand Henrik mit ihrer Tochter Kaya auf dem Arm neben ihr und sagte, dass nach dem Krieg im Süden des Landes ein Sammellager errichtet worden sei, dass Alexander sich vermutlich dorthin aufgemacht habe. Ein deutsches Konzentrationslager, das dann dazu verwendet wurde, sogenannte Displaced Persons aufzunehmen. Kriegsgefangene. Soldaten, Deserteure, Flüchtlinge, Russen, Jugoslawen, Polen, Kollaborateure, die Überbleibsel des Krieges. Ingrid sah ihn an. Vermutlich? Ja, Er verschwand ohne ein Wort. Letztes Jahr im Mai. Aber er wusste von dem Lager. Bernhard hatte ihm davon erzählt. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Was hat das zu bedeuten? Fragte Ingrid. Ich weiß nicht. Tausende von diesen armen Hunden wurden zurückgeschickt. Man nennt das Repatriierung. Zehntausende. Jetzt ist er wohl in Leningrad.
Our little army boy is coming home from BFPO. I've a bunch of purple flowers to decorate our mommy's hero. Morning in the aerodrome, the weather warmer, he's colder. For a man in uniform to carry home my little soldier. What should he do? Could I be a rock star? But he didn't have the money for a guitar. Could I be a politician? But he never had a proper education. Could I be a father? But he never even made it through his twenties. What a waste. Army dreamers. Oh, what a bloody waste.
Ernst Snewe war ein Kind, als die Rote Armee im Oktober 1944 die Ostfinnmark von den Deutschen befreite. Heute führt der rüstige Rentner Besucher durch die Andersgrotte, einen ehemaligen Luftschutzbunker in Kirkenes, nur wenige hundert Meter vom sowjetischen Ehrenmal entfernt, das Norwegen nach dem Krieg zum Dank errichtet hat. In der Andersgrotte suchte die Zivilbevölkerung Zuflucht vor den mehr als 300 Luftangriffen, die die Sowjetunion gegen die Deutschen in Kirkenes flog. Der 82-Jährige geht durch einen schwach beleuchteten, schmalen Stollen voran, der ins Innere der Grotte führt, bis zu einem Raum, in dem für Besucher Sitzbänke bereitstehen. Gegen die Kälte im Bunker gibt es Decken. Snewe schaltet den Projektor an. Eine düstere Filmvorführung über Kirkenes im Krieg beginnt. Die Folgen der deutschen Besetzung im Jahr 1940 traf die damals ohnehin arme Bevölkerung an der norwegischen Barentssee besonders hart. Auch der kleine Ernst harrte vor 76 Jahren mit seinen Eltern in dieser Grotte aus, bis endlich die Stunde der Befreiung kam.
Og så gikk plutselig lyset i tunnelen, det ble mørkt. Og da oppstod det panikk. Man visste ikke hva som skulle skje.
Plötzlich ging hier unten das Licht aus. Da kam unter den Leuten Panik auf. Es hieß, wir könnten in die Luft gesprengt werden. Aber nach einer Weile kam das Licht zurück. Und was dann geschah, sehe ich heute noch deutlich vor mir. Zwei russische Soldaten kamen durch den Tunnel auf uns zugelaufen. Da wussten wir, wir waren befreit. Von der Roten Armee, am 25. Oktober 1944. Die Menschen lagen sich in den Armen, weinten und einige stimmten die norwegische Nationalhymne an. Aber als wir herauskamen, bot sich uns ein schrecklicher Anblick. Die Deutschen hatten alles niedergebrannt, von der Grenze bis zur 500 Kilometer entfernten Provinz Troms.
Wenn Snewe dann über die Nachkriegsjahre spricht, hört man Bitterkeit mitschwingen. Die Regierung in Oslo habe statt Aufbauhilfe Geheimpolizisten geschickt. Die gesamte Bevölkerung in der Ostfinnmark sei im Kalten Krieg unter Generalverdacht gestellt worden. Sie galt als zu russlandfreundlich.
Telefongespräche wurden abgehört, Briefe geöffnet. Kinder wurden auf ihrem Schulweg gefragt, wer zu ihnen zu Besuch kommt. Und wie sich später herausstellte, wusste der Geheimdienst auch, wo wir in den Ferien waren und mit wem wir uns dort unterhalten haben. Das ging 40 Jahre lang so. 1989 ging der Kalte Krieg endlich zu Ende. Und der norwegische König kam hierher und bat für die jahrzehntelange Bespitzelung um Entschuldigung. Damit sollte dieses Kapitel eigentlich abgeschlossen sein. Aber wenn ich mir die Situation heute anschaue, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Unsere Lage zwischen Ost und West ist unser Schicksal.
Die Nähe zum Osten schlug sich auch politisch nieder. Die Kommunistische Partei Norwegens konnte hier nach dem Krieg bei Wahlen bis zu 8% der Stimmen gewinnen. Ernst Sneve wollte mit den Linken nichts zu tun haben. Im Gegenteil. Der Fahrlehrer saß für die konservative Partei Høyre jahrelang im Stadtrat. Aber die Befreiung durch die Rote Armee bleibt für ihn unvergessen. An dieser Stelle des Vortrags schimmert bei dem alten Mann Zornesröte auf.
Wir hatten 70-Jahres-Jubiläum, Frigjøringsjubiläum hier. Russland mistet 2000 Soldaten in der Kommune.
Wir hatten neulich den 75. Jahrestag der Befreiung. Die Russen haben 2000 Soldaten allein in dem Gebiet hier, in unserer Kommune, verloren. Russland wollte dieser Gefallenen bei einer feierlichen Veranstaltung in Murmansk gedenken und sie ehren. Dazu haben sie auch Mitglieder der norwegischen Regierung eingeladen. Die Antwort der norwegischen Regierung war: Nein, danke, kein Interesse.
Als wir wieder vor dem Eingang der Andersgrotte stehen, verteilt Sneve zum Abschied eine von ihm verfasste Broschüre über die Kriegs- und Nachkriegszeit in Kirkenes. Für den alten Mann und nicht nur für ihn hier im Grenzgebiet bleiben die Russen bis heute vor allem Befreier. Blind für die politischen Verhältnisse auf der anderen Seite der Grenze mache sie das aber nicht.
Wenn wir uns eines Tages entscheiden müssten zwischen Russland und Norwegen, dann würde die Bevölkerung hier zu 99% zu Norwegen gehören wollen. Da bin ich mir zu 100% sicher.
Norwegen und Russland. Tauwetter an der kalten Küste. Eine Spurensuche rund um den Grenzort Kirkenes. Das waren Gesichter Europas mit Reportagen von Gunnar Köhne. Musik und Regie Babette Michel. Ton und Technik Thomas Widdig. Die Literaturauszüge stammen aus dem Buch Die Unsichtbaren von Roy Jacobsen. Gelesen hat sie Rebecca Madita Hund. Die Redaktion hatte Frederik Rother. Oh.